Direkt aus Europa, Nummer 353, Seite B.
US-Präsident Obama hat sich zum persischen Neujahrsfest Nowruz in einer Videobotschaft an das iranische Volk gewandt. Obama erklärte, das vor einem Jahr gemachte Angebot eines diplomatischen Dialogs sei immer noch gültig. Die Regierung in Teheran habe aber die Isolation vorgezogen. Der amerikanische Präsident betonte, er werde sich für einen Internetzugang ohne Angst vor Zensur für die Iraner einsetzen, damit die Menschen miteinander und mit der Welt kommunizieren könnten. Ungeachtet der Schwierigkeiten mit der Regierung in Teheran seien die USA an einer hoffnungsvolleren Zukunft für das iranische Volk interessiert, fügte Obama hinzu. Der Iran bestreitet Vorwürfe westlicher Staaten, mit seinem Programm zur Urananreicherung nach Atomwaffen zu streben. In Thailand ist es erneut zu Protesten von Regierungsgegnern gekommen. Nach Polizeiangaben zogen rund 20.000 Menschen mit Kleinlastern, Autos und Motorrädern durch die Hauptstadt Bangkok. Die Oppositionellen stammen zum großen Teil aus der armen Landbevölkerung im Norden Thailands. Sie sind Anhänger des 2006 gestürzten Regierungschefs Thaksin und verlangen den Rücktritt des amtierenden Ministerpräsidenten Apisit. Die Regierung hatte dies mehrfach zurückgewiesen, zeigte sich zuletzt aber gesprächsbereit.
Und nun, meine Damen und Herren, das Kalenderblatt. Heute vor 15 Jahren verübten Anhänger der Ohm-Sekte einen Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn. Hören Sie dazu den Beitrag von Barbara Geschwinde.
Nach Berichten des japanischen Fernsehens haben die Polizisten inzwischen 6 Giftgaspakete in der Tokioter U-Bahn gefunden. Der Sohn des österreichischen Botschafters in Tokio, Matthias Vukovic, war unter den Fahrgästen und wurde 5 Stunden lang im Krankenhaus behandelt. Der 16-Jährige sagte anschließend der ARD, an einer Station seien plötzlich alle Insassen aus dem Wagen gestürzt. Viele seien auf dem Bahnsteig zusammengebrochen. Er habe am Boden des Waggons eine Lache gesehen. Angestellte der Bahn hätten anschließend versucht, die Lache aufzuwischen und seien daraufhin ohnmächtig zusammengebrochen.
Der ARD-Reporter Jens-Peter Marquardt berichtet von seinen ersten Eindrücken an jenem 20. März 1995. In den Morgenstunden, mitten im Berufsverkehr, kommt es in der Tokioter U-Bahn zu einem Anschlag. 5 Männer durchlöchern mit den geschärften Spitzen ihrer Regenschirme Plastikbeutel, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. Das geschieht fast zeitgleich in 5 Waggons verschiedener U-Bahn-Linien. In den Beuteln ist Sarin, ein geruchloses und unsichtbares Nervengift, das in den 1930er Jahren von deutschen Wissenschaftlern entwickelt wurde. Die Substanz führt in kurzer Zeit zum Tod. Verantwortlich für das Attentat war die sogenannte Aum-Sekte, deren Guru Shoko Asahara den unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang verkündete. Vor allem Studenten und Jungakademiker fühlten sich von Asaharas apokalyptischer Heilslehre angezogen. Einer von ihnen ist Hidetoshi Takahashi, der später ein Buch über die Sekte veröffentlichte.
Ich musste damals so seltsame, graue Rohre herstellen. Ich fragte, wozu diese Rohre denn benutzt werden sollten. Man sagte mir, zur Beseitigung von Giftgas. Gleichzeitig erzählten sie mir, die Sekte werde ständig bedroht. Ich dachte, da stimmt was nicht.
Der Giftgasanschlag, der 12 Menschen tötete und 5.500 verletzte, erschütterte eine ganze Nation. Die Japaner hatten bis dahin geglaubt, im sichersten Land der Welt zu leben. Das Attentat auf Zivilisten war ein Tabubruch. Es machte zugleich deutlich, dass der Terrorismus mit dem Einsatz von chemischen Waffen eine neue Dimension erreicht hatte. Einige der Opfer können nie mehr arbeiten, weil ihr Nervensystem zu sehr geschädigt wurde durch das Sarin. Andere leben noch heute in Krankenhäusern. Die japanische Regierung kümmert sich kaum um die Überlebenden. Shoko Asahara wurde zwar Anfang 2004 zum Tode verurteilt und sitzt bis heute im Gefängnis, die Sekte selbst wurde aber nie verboten. Sie hat nur ihren Namen geändert und heißt heute Aleph. Für die Opfer ist das bitter.
Ich habe versucht, den Anschlag zu vergessen. Aber diese Art von Angst wird man nicht so leicht los. Ich glaube, sie wird mir für den Rest meines Lebens im Gedächtnis bleiben.
Barbara Geschwinde erinnerte an den Giftgasanschlag, den Anhänger der Ohm-Sekte heute vor 15 Jahren auf die Tokioter U-Bahn verübten.
Deutschlandradio Kultur. Ortszeit.
Und einen guten Morgen wünscht Jörg Degenhardt. Heute ist Mittwoch, der 26. Mai. Und das ist die vierte Ortszeitstunde. Uhr 20, 10 vor halb 9, Deutschland, Radio Kultur. In Deutschland macht sich Unruhe breit, der schwache Euro, Sparmaßnahmen in öffentlichen Haushalten, der EZB-Kauf von Staatsanleihen angeschlagener Euro-Staaten, der die Geldmenge im Euroraum massiv erhöhen und deshalb zu einer Geldentwertung führen könnte. Die Deutschen bangen um ihr Geld. Wer es sichern will, kauft Gold. In den letzten Wochen stehen die Menschen bei Banken und Edelmetallhändlern für Barren und Münzen Schlange. Gold gilt historisch als letzte Rettung gegen die Geldentwertung, weil es, anders als Papiergeld, nicht unbegrenzt vermehrbar und damit wertstabiler ist. Dafür gibt es keine Zinsen, keine Dividende. Sonja Heinzmann war für ihre Reportage bei Goldhändlern.
15 Barren könnten wir machen. Ja. Die letzten 5 könnte ich Ihnen noch geben, allerdings ist das eine etwas bunte Mischung.
Doreen Trompel spricht von Goldbarren. Jeder eine Unze, also 31,10 Gramm schwer, so groß wie ein Feuerzeug, um die 1000 Euro wert. Die blonde Frau, Mitte 40, arbeitet für Pro Aurum, einen der führenden Edelmetallhändler Europas. Ihre Kunden, ein Paar um die 70. Beide kurze graue Haare, sie in schwarzem Strick, er in schwarzer Sportjacke.
Gleicher
Alles
Preis.
Gleicher Preis.
Ganz genau. Ja, und unterschiedliche Produzenten.
Ja, nehmen wir gerne.
Nicht alle haben in diesen Tagen so viel Glück wie dieses Paar. Im Moment ist Gold Mangelware. Die Menschen stehen Schlange. Pro Aurum hat 4-mal so viele Kunden wie sonst. Wer größere Mengen kaufen möchte, muss 2 Wochen auf seine Ware warten.
Wenn wir das so machen würden, 15-mal Unzenbarren, dann wären wir bei 15.900 Euro.
Super. Das ist genau unser Geld.
Ja, dann machen wir das.
Dann machen wir das so und dann sprechen wir danach, denn die Bestellung.
Der Mann, der jetzt so entschlossen wirkt, hat lange gezögert. Weiß er doch, dass Gold keine Zinsen, keine Dividenden bringt. Aber es verschwindet nicht. Und irgendwann kann er es gegen Ware oder Geld einlösen.
Wir haben durch Spekulation so viel Geld verloren, durch schlechte Beratung, dass wir einfach jetzt wieder Angst haben vor einer beginnenden Inflation. Und das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ich bin Arzt gewesen, habe sehr hart gearbeitet. Jetzt möchte ich einfach mal ein bisschen sicher gehen und Teil meines Geldes in Edelmetall, Gold und Silber anlegen.
Sicherheit ist das, was Gold im Moment so attraktiv macht. Trotz des mittlerweile sehr hohen Preises. Vor allem für Europäer. Da Gold an der Börse in Dollar gehandelt wird, müssen europäische Käufer den Wechselkurs einkalkulieren. Mit dem schwächer werdenden Euro werden in Dollar gehandelte Waren für sie teurer.
Ist das ganz leicht oder ganz schwer?
Ganz unhandlich.
Gerade ist bei Pro Aurum die heiß ersehnte Ware eingegangen. Verpackt in einfachen grauen Pappkartons. Nicht größer als Kuchenschachteln. Bedeckt mit grünen Styroporflocken. Heiko Ganz, Geschäftsführer von Pro Aurum Berlin, begutachtet die Ware.
Wir haben heute eine größere Lieferung an Goldbarren bekommen, hauptsächlich Kilobarren und 500 Gramm Barren. Und die Kollegin ist gerade dabei, die Barren den Bestellungen zuzuordnen. Also die Kunden haben wir bei uns bestellt und da wird jetzt die Ware zugeordnet und dann werden die Kunden informiert, dass man sie abholen kann. Für den freien Schalterverkauf habe ich dann dennoch nicht sehr viel Ware übrig.
Die Situation einmalig. So viele Kunden hatte Heiko Ganz noch nie. Der Geschäftsführer zeigt auf den offenen Tresor. Menschengroß mit schweren Türen. Im Inneren sind graue Plastikbehälter aufgereiht, mit Münzennamen und Grammzahlen versehen.
20 Gramm, eine Unze, 50 Gramm, 100 Gramm. Sie sehen gähnende Leere. Also die sind alle leer momentan.
Bei der Frage, warum Gold so beliebt ist, greift Heiko Ganz nach einem der neu gelieferten 1-Kilo-Barren. Zeigt, wie gut er in der Hand liegt, dass er sogar in die Hosentasche passt.
In der gegenwärtigen Situation spielen ja verschiedene Ängste mit bei der Bevölkerung. Also diese Unsicherheit um den Euro und Dann sind gerade die Deutschen ja sehr geschichtsbelastet, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg mit verschiedenen Währungsreformen. Und im Zweifel hat sich als nützlich erwiesen, dass man manchmal sein Hab und Gut einpacken konnte und irgendwo anders hinreisen oder es an einen anderen Ort ging. Und das ist eben die Sicherheit, die Gold neben der Kaufkrafterhaltung auch noch bietet.
Während hinten weiter Goldbarren ausgepackt werden, stehen im Vorraum die Kunden an der Kasse Schlange. Der Arzt, der jetzt seine Rechnung von knapp 16.000 Euro in der Hand hält, macht sich Gedanken über die Aufbewahrung seines Goldes.
Also wir haben ein Schließfach bei der Bank, aber wenn natürlich so etwas eintritt, wenn der Staat an Bord geht, dann greift er auch auf solche Schließfächer zurück. Und das muss man eben beobachten. Und dann muss man sehen, wie man das zu Hause, Tresor haben wir nicht, müssen wir uns was einfallen lassen.
In der Schlange hinter ihm steht ein 48-jähriger Schreiner. Dunkelgrüne Trekkingweste, Sweatshirt, Turnschuhe. Er hat vor 4 Jahren Gold gekauft und gerade Barren mit einem Gesamtgewicht von 100 Gramm an pro Aurum verkauft. Bei diesen Preisen ein gutes Geschäft. Seine anderen Edelmetalle will er behalten.
Wenn ich jetzt alles verkaufen würde, wäre natürlich unsinnig, weil gerade jetzt muss man ja doch sehen, dass man eine Absicherung hat, die doch relativ krisensicher ist. Die neuesten Nachrichten sind ja doch so, dass man sagt, naja, im Euro investieren ist sowieso im Moment unsinnig und ausländische Währungen weiß man ja auch nicht. Also im Prinzip das gute alte Gold glitzert schön und naja, stellt doch immer noch einen gewissen Wert dar.
Und auch der letzte Kunde am heutigen Tag hat sich nach einem langen Beratungsgespräch für Gold entschieden. Eigentlich wollte er mehr kaufen, vielleicht auch zu einem günstigeren Preis. 1712 Euro legt er jetzt hin.
Dafür gibt es die beiden letzten 20er, 2x20 und einmal 10 Gramm.
Dankeschön. Sagen Sie bitte, könnte es sein, dass morgen schon wieder mehr da ist? Oder?
Ja, wenn ab Mittag.
Mhm. Ja, okay, dann vielen Dank.
Bitte.
Das gute alte Gold. Sonja Heinze war für ihre Reportage bei Goldhändlern. 8.27 Uhr, 3 Minuten vor 8:30.
Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ein Besuch in den brandenburgischen Hochwassergebieten stand auf Angela Merkels Programm.
Die Bundeskanzlerin hat die Helfer im Kampf gegen das Oderhochwasser gelobt und zeigt sich zufrieden über die Deichsanierung seit der großen Flut von 1997. Angela Merkel besuchte heute Frankfurt-Oder. Sie informierte sich gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck und Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke im Amt für Brand, Katastrophenschutz und Rettungswesen über die Lage, bevor sie sich dann direkt an der Oder einen eigenen Eindruck verschaffte.
Wir sehen jetzt ja, dass ein so schweres Hochwasser doch fast wieder so schlimm wie 1997 gekommen ist. Zweitens, es gibt eine sehr, sehr eingespielte organisatorische Struktur und man muss allen freiwilligen und hauptamtlichen Helfern danken, dass sie so gut Hand in Hand arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass hier mit Hochdruck natürlich gearbeitet wird, dass alles getan wird, um Menschen zu schützen, um Hab und Gut zu schützen und dass das, was gegen die Naturgewalten unternommen werden kann, doch hier in hohem Maße unternommen wurde.
In Frankfurt wie auch für den südlichen Oderabschnitt gilt weiterhin die höchste Alarmstufe 4, auch wenn das Wasser schon langsam zentimeterweise zurückgeht. Damit hat das Hochwasser in Brandenburg seinen Höhepunkt erreicht, aber bisher zu keinen größeren Überschwemmungen oder Schäden geführt. Die Wasserstände im südlichen Brandenburg sind inzwischen stabil bei leicht fallender Tendenz, während die Flutwelle nach Norden weiterzieht. Platzeck.
Es gibt gravierende Unterschiede zu der Bekämpfungsaktion der Flut 97. Die können Sie auch hier schon besichtigen. Wir sind damals bei ähnlicher Gelegenheit mit einem Ihrer Vorgänger über Sandsackberge gelaufen. Diese Mauer, diese Spundwand hat jetzt ihre erste Bewährungsprobe schon bestanden. Und wir hoffen natürlich, dass die Deiche, die komplett neu sind am Oderbruch, Oderbruch ist ja unsere Achillesferse, weil dort 15.000 Menschen gefährdet sind, weil es tiefer liegt als die Oder, dass die neuen Deiche sich genauso bewähren wie die Spundwand hier in Frankfurt an der Oder.
Nach den Reden vor zahlreichen Schaulustigen bekamen beide Politiker Applaus. Auf der Ostseite des Flusses liegt das polnische Swobice. Am Vormittag hatte eine polnische Delegation Hilfsgüter aus dem brandenburgischen Katastrophenschutzlager in Beeskow bekommen. Innenminister Rainer Speer übergab 600.000 Sandsäcke, zwei Boote und drei Notstromaggregate. Die Kanzlerin hob das gute Verhältnis zwischen Deutschen und Polen hervor, die gleichermaßen vom Hochwasser betroffen sind. Sie warnte aber:
Es bleiben natürlich immer noch einige Dinge zu tun, aber insgesamt ist das hier eine sehr engagierte Arbeit, die geleistet wird, und deshalb fahre ich mit etwas ruhigerem Gefühl nach Hause. Aber ich sage auch, die Gefahr ist noch nicht vorbei, und ich bin ganz sicher, dass sie das aber weiter so bedachtsam machen, wie das notwendig ist.
Und Ministerpräsident Platzek schloss sich an.
Wir sind alle relativ ruhig innerlich, weil wir wissen, dass wir gut vorbereitet sind. Aber, meine Damen und Herren, es handelt sich um die zweithöchste Flut, die diese Region jemals gesehen hat. Wir vergleichen sie ja immer nur mit der Katastrophe von 97. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass die nächsten Tage die hohen Wasserstände noch anhalten werden. Auch wenn wir hier jetzt 10 cm vielleicht bald weniger haben, und dass die Aufmerksamkeit erhalten bleiben muss.
Ministerpräsident Matthias Platzek im Bericht von Axel Flemming.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Liminski. Die Siegerin kommt heim, die Europameisterin, Fräulein Wunder, unser Mädchen, so lauten einige der Titel heute auf den ersten Seiten der Zeitungen. Die 19-jährige Gewinnerin des Eurovision Song Contest bewegt die Gemüter. Ist das nur Ergebnis einer geglückten Regie oder kommen hier tiefe Sehnsüchte der Deutschen nach internationaler Anerkennung mal ohne Geldgeschenke zum Tragen? Zu diesen und anderen Fragen begrüße ich Christoph Stölzel. Er war Kultussenator in Berlin und ist designierter Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Guten Morgen, Herr Stölzel.
Guten Morgen.
Herr Stölzel, wäre ein Song wie Satellite, mit dem Lena den Wettbewerb in Oslo gewonnen hat, ein geeignetes Objekt für eine Dissertation an Ihrer Hochschule?
Na, vielleicht nicht gerade eine Dissertation, aber einen interessanten Aufsatz könnte man schon drüber schreiben, weil Glück und Erfolg immer interessant sind und immer das Zusammentreffen von vielen Faktoren sind. Das Lied allein, wenn man die Frau dazu nicht sehen könnte und den Betrieb nicht sehen könnte, ist wahrscheinlich nur eine Fußnote wert. Aber dass so ein handwerklich sauberes, aber anspruchsloses Ding so eine gewaltige Welle auslöst, das wäre wirklich jeder Untersuchung wert.
Auffallend bei der Auszählung waren völkerpsychologische Momente. Kein Punkt von den Holländern, mit denen wir uns im Fußball immer so schön prügeln. Viele Punkte von den Türken und für die Türken. Die osteuropäischen Länder stimmten auch füreinander und die Balkanstaaten übten sich auch in nachbarschaftlicher Solidarität. Ist Musik ein völkerverbindendes Element?
Also solche Wettbewerbe seit den Olympischen Spielen im alten Griechenland, wo ja auch schon gesungen wurde um die Wette, sind völkerverbindend und natürlich völkerreibend. Sonst würde man ja nicht teilnehmen, wenn man nicht den eigenen Sieg wünschte. Und es wäre sehr spannend, durch Interviews herauszufinden, ob nur musikalische Fragen eine Rolle gespielt haben bei dem Abstimmen oder ob es mit den Deutschland-Sympathien was zu tun hat, zusammenhängt.
Die Natürlichkeit des Sommermädchens bezaubert Massen und provoziert niemanden. Ist es das, was die Nachbarn in Europa an Lena fasziniert, sozusagen dieser harmlose Zug der Deutschen?
Also so richtig harmlos ist dort das gar nicht. Ich habe mir die Videos hier noch ein paar Mal angeschaut, auch mich daran erinnert, was ich eigentlich fühlte, als ich das Mädchen zum ersten Mal sah in diesen Vorentscheidungen. Das ist einfach eine faszinierende, sehr schöne Frau. Eine wirklich sehr schöne Frau, die das hat, was man nicht üben kann, nämlich eine natürliche Präsenz in dem Medium Fernsehen. Ich habe mich daran erinnert, wie Marlene Dietrich im Oktober 29 entdeckt wurde, auch auf einen Schlag bei den Probeaufnahmen der UFA, wo man sah, das ist ein richtiges Filmtier, also ein körperlich ungeheuer ausdrucksstarkes Menschenwesen, und das ist diese Frau auch. Und dass sie beides verbindet, die Schönheit einer richtigen erwachsenen Frau mit dieser Harmlosigkeit dieses Kindergesichtes, ist natürlich ein Appeal, der Männer und Frauen gleichermaßen in den Bann zieht. Ich glaube, alles dies wäre nichts geworden ohne die große Faszination dieser Frau. Ich glaube auch, dass sie eine Schauspielkarriere vor sich hat.
Lena ist unser Sommermädchen noch. Nun fehlt nur noch ein anständiges Ergebnis bei der Weltmeisterschaft in Südafrika und das Sommermärchen wäre perfekt. Ist Lena sozusagen unsere blaue Blume, spielt uns unsere frühromantische Sehnsucht einen Streich, indem sie uns der Krisenwirklichkeit entfremdet?
Ja, ist so eine Therapie ist schon. Und das schlechte Wetter kommt auch dazu. Also die Deutschen sind ja so richtig erwachsen geworden in den letzten beiden Jahrzehnten, auch gar viel älter, wie man weiß, demografisch, und müssen sich mit den Sorgen der Erwachsenen rumschlagen, mit Währung und Geld und Krise und all dem. Und nun kommt dieser Einbruch von Kindlichkeit, von Jugendlichkeit und erinnert uns daran, dass wir alle gern noch einmal so wären wie die, die ein unbekanntes und offenbar sehr erfreuliches Leben vor sich zu haben scheint. Ich glaube, dass da jeder sich davon anstecken lässt, von diesem süßen Vogel Jugend.
Also Sie sind der Meinung, dieses Ergebnis ist nicht nur das Ergebnis einer geglückten Regie?
Nein, überhaupt, das kann man ja gar nicht. Also wenn man den Betrieb dafür verantwortlich machte, der natürlich da eine große Rolle gespielt hat und klug inszeniert worden ist, dann könnte man sowas ja planen, aber man kann es eben nicht planen, meistens geht es schief. Genauso wenig, wie man die Faszination oder Erschütterung eines Opernabends damit beschreiben kann, dass da 400 Leute zusammenwirken, von den Elektrikern bis zu den Sängern, das sagt ja gar nichts. Das kann auch ganz langweilig sein und ich finde, man soll da nicht systemkritisch sein, sondern auch mal sich freuen darüber, A Star is Born, sowas gibt's eben. Manchmal kommen Menschen, die rühren die anderen an und dann, wenn man Glück hat und der Betrieb nicht ganz dumm ist, und hier war er ja auch klug und hat das Mädchen zugelassen, wie es ist, dann gibt es an unserem Himmel der Sympathie eben was Neues anzustaunen.
Freuen wir uns also, Sommermädchen und Sommermärchen, wie Musik Völker verbindet. Das war aus Berlin der Kulturexperte und designierte Präsident der Hochschule für Musik in Weimar, Christoph Stölzel. Besten Dank für das Gespräch, Herr Stölzel.
Guten Morgen.
Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katrin Michaelsen.
Zwischen Deutschland und Frankreich knirscht es. Viele gehen sogar so weit zu sagen, nie waren die Beziehungen so schlecht wie heute. Und fragen, ob sich Angela Merkel und Nicolas Sarkozy noch verstehen. Die kurzfristige Verschiebung eines geplanten gemeinsamen Treffens auf kommende Woche gibt inzwischen nicht nur den französischen Medien Grund zur Sorge. Sie verstehen die Terminabsage als Affront. Und als weiteres Zeichen dafür, dass Deutschland und Frankreich nicht miteinander, sondern gegeneinander handeln. Die Irritation der Franzosen über den deutschen Nachbarn betrifft aber nicht nur die große politische Bühne zwischen Paris und Berlin. Auch an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, im Rheintal des Elsass, zeigt sich, wie Anspruch und Wirklichkeit im europäischen Leben aufeinanderklaffen. Martin Durm hat dafür ein Beispiel.
Da steht er unten am Rheinufer, breitbeinig und in Gummistiefeln, so wie es sich für einen richtigen Angler gehört. Der Morgennebel verzieht sich im Schilf der deutsch-französischen Grenze. Die Sonne bricht durch, lila Libellen flirren über dem Fluss. Perfekt, dieser Tag, wie geschaffen für Renald Junt, der hier schon so manchen Zander und Hecht aus dem Rheinwasser fischte. Jetzt aber nicht mehr. Vor einigen Wochen wurde René Junt die Freude am Angeln so richtig verdorben. Da hat man unsereinem immer erzählt, wir seien hier in Europa, es gebe keine Grenzen mehr. Und wenn man dann mal in Ruhe hier fischen will, kriegt man Probleme mit der Polizei. Das ist doch das Allerletzte, am liebsten würde ich gar nicht mehr herkommen. Was also ist da geschehen? Was musste passieren, um aus einem überzeugten elsässischen Angler und Europäer über Nacht einen verbitterten Euroskeptiker werden zu lassen? Ich war auf meinem Fischerboot und ich dachte, in Frankreich zu sein. Da kam die deutsche Wasserschutzpolizei angefahren. Sie blockierten mich und verlangten den Angelschein. Ich habe denen natürlich meinen französischen Schein gezeigt. Nein, sagten die, sie sind hier in deutschen Gewässern. Laut polizeilichem Protokoll dümpelte Junt mit seinem Fischerboot etwa 10 Meter jenseits der imaginären Wassergrenze herum, an Bord 5 Fische, vermutlich Barsche, gerade erst aus dem Rhein gezogen. Die Wasserschutzpolizisten hatten Jund gewissermaßen auf frischer Tat ertappt. Sie haben meine ganze Angelausrüstung konfisziert, sagt er. Drei Angeln im Wert von etwa 700 Euro. Ich soll jetzt 750 Euro Strafe zahlen und wenn ich nicht zahle, muss ich 30 Tage ins Gefängnis. Der Fall Jund wurde vor dem Amtsgericht Offenburg verhandelt. Zuständig war die Richterin Körner.
Grundlage ist Paragraph 293 des Strafgesetzbuches, nämlich die sogenannte Fischwilderei.
Kein Kavaliersdelikt, sagt die Richterin Körner.
Und das Gesetz sieht vor, dass maximal Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder auch eine Geldstrafe verhängt werden kann.
Der Fall Jund geht jetzt in Revision und in der deutsch-französischen Grenzregion, die Politiker gerne als modellhaften Euro-Distrikt präsentieren, warten nun die Angelvereine beidseits des Rheins höchst angespannt auf eine Grundsatzentscheidung.
Die Franzosen haben ein völlig freies Verhältnis zum Fischen.
Klaus Herr, Vorsitzender des Angelsportvereins Kehl.
Da ist es selbstverständlich, dass fast jeder seine Angel ins Wasser hängt. Und was er mit dem Fisch macht, ist auch sehr vielen ziemlich egal. Es sind halt sehr unterschiedliche Rechtsverhältnisse.
In Frankreich ist das Bürgerrecht auf freies Angeln gewissermaßen noch eine Errungenschaft der Revolution. In Deutschland hingegen verhakt sich der europäische Freizeitangler allzu leicht in den vielen Paragraphen des Tierschutz-, Naturschutz- und Strafgesetzes. Dabei hofft Renald Jund, wenigstens seine 3 Angeln zurückzubekommen. Erst haben sie die Grenzen geöffnet und dann bist du auf dem Fluss und sollst wissen, welche Fische da drin deutsch sind und welche französisch.
Wie kleine Fische einen großen Grenzstreit provozieren können, dazu war das Martin Durm.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 352. Düsseldorf ist die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. In diesem deutschen Bundesland wurde am 9. Mai gewählt. Bei dieser Landtagswahl hat die CDU statt 44,8% der Stimmen vor 5 Jahren nur noch einen Stimmenanteil von 34,6% erreicht, also mehr als 10 Prozentpunkte weniger. Die Wahlbeteiligung betrug weniger als 60%. Sich auf eine neue Koalition zu einigen, war so schwierig, dass die alte Landesregierung am 20. Juni immer noch im Amt war. In einem nordöstlichen Stadtteil von Düsseldorf gibt es ein privates Altersheim für 500 alte Leute, die dort den Rest ihres Lebens verbringen wollen, und das können sie normalerweise auch. Sie werden im Allgemeinen bis zu ihrem Tod in ihrer Wohnung dort gepflegt, solange sie nicht an schwerer Geistesschwäche leiden und jede Orientierung verlieren, so dass sie niemanden mehr mit der Notrufeinrichtung um Hilfe bitten können. Dieses Altersheim gehört nicht zu einer der großen Ketten von Heimen, sondern gehört einem gemeinnützigen Verein. Der Geschäftsführer meint, dass bei großen Organisationen oft Geld in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwindet, während in diesem Haus alles sehr transparent sei. Aus dem Geld, das man von den Bewohnern bekommt, versuche man, das Bestmögliche herauszuholen. Und der Kulturreferent ist stolz auf die vielen kulturellen Veranstaltungen, die dort den Bewohnern geboten werden. Da gebe es Klavierkonzerte, man könne sich hervorragende Kammerorchester anhören und könne sich Ausstellungen ansehen, zum Beispiel eine Ausstellung von Fotos aus dem Schwarzwald. Die Leiterin des Hauses meint, viele alte Damen gehen zu solchen Veranstaltungen wie ins Theater. Sie machen sich in ihrer Wohnung zurecht, gehen zum Fahrstuhl, fahren mit dem Fahrstuhl hinunter, gehen durchs Foyer, als wären sie in einem Theater, und während der Pause können sie in einer Bar ein Glas Sekt trinken und sich über die Veranstaltung unterhalten. Für sie gehört so etwas auch im Alter zur Lebensqualität, und die werde den alten Leuten in diesem Heim geboten. Für eine Zwei-Zimmer-Wohnung bezahlt man als Ehepaar 2000 Euro im Monat und für eine 30 Quadratmeter große Einzimmerwohnung bezahlt man für sich alleine 1200 Euro. Darin ist auch das Mittagessen enthalten, Wasser, Heizung und Strom und auch die Grundgebühr fürs Telefon. Jede Woche kommt eine Putzfrau zum Saubermachen, alle paar Wochen ein Fensterputzer zum Fensterputzen und jeden Morgen ein Krankenpfleger, der fragt, ob mit der Gesundheit alles in Ordnung ist. Es gibt Gruppenangebote wie Gedächtnistraining, Gymnastik, Konzentrationsübungen und Sport. Zum Schwimmen kann man ins Schwimmbad gehen. Das ist alles in den 1200 Euro für eine oder 2000 Euro für zwei Personen enthalten. Auch mit der Gestaltung von Festen gibt man sich viel Mühe. Beispielsweise gab es im Frühling ein Frühlingsfest und da bekamen alle nachmittags warme Waffeln mit Sauerkirschen und Sahne. Viele alte Leute haben das Gefühl, sie sind schon zu alt, um noch neue Kontakte zu schließen, sich anzufreunden und gemeinsam etwas zu unternehmen. Andere sind noch sehr aktiv und eine 84 Jahre alte Dame hat gesagt, seit sie da in dem Altersheim ist, ist sie schon 3 Wochen in Südindien, 3 Wochen in Thailand, 2 Wochen in Spanien, 3 Wochen in Japan und 2 Wochen auf Bali gewesen. Über jede ihrer Reisen schreibe sie ein ausführliches Reisetagebuch von 30 oder 40 DIN A4 Seiten. Ein kinderloses Ehepaar ist seit 56 Jahren verheiratet. Sie haben gesagt, sie genießen besonders den schönen Blick aus dem 7. Stock. An den Fenstern haben sie keine Gardinen, sondern nur kleine Vorhänge, um einen freien Blick in den Himmel zu haben. Besonders schön finden sie es, wenn der Mond scheint und sie abends vom Bett aus den Mond sehen, vor allem bei Vollmond. Aber auch die Wolken gefallen ihnen. Er hat gesagt, seine Frau ist begeisterte Fotografin und fotografiert jetzt vor allem die Wolkenformationen, die sie von ihrer Wohnung aus sehen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 352. Danke.